Bremen 2 Gesprächszeit.
Schönen guten Abend. Unser Gast ist heute Sarah Nuru. Moin.
Hallo.
Ich finde es unglaublich schwer, Sie vorzustellen. Deshalb haben Sie eine Visitenkarte?
Oh Gott, das ist jetzt schwierig. Na, natürlich habe ich keine Visitenkarte dabei.
Normalerweise wird das wahrscheinlich auch gar nicht alles auf eine Visitenkarte passen. Das müsste eher auf eine Postkarte, weil Sie sind Buchautorin, Sie sind Gründerin eines Unternehmens, erfolgreiches Model, Gewinnerin von Germany's Next Topmodel und Sie haben auch mal in einem Kinofilm mitgespielt. Das sind 4 Lebensträume, die viele Menschen bestimmt haben, die Sie sich alle erfüllt haben. Worauf sind Sie am meisten stolz?
Am meisten, oh Gott, wenn jetzt, wo Sie es so aufzählen, werde ich ein bisschen nervös. Ich freue mich über alles, was ich bisher machen durfte. Und am meisten stolz bin ich, glaube ich, dass ich mir das erlaube zu tun. Dass ich mich nicht in Schubladen drängen lasse und nur das eine mache, obwohl ich neugierig bin und dankbar bin, dass mir überhaupt die Chancen ermöglicht werden. Und das ist irgendwie so ein bisschen meine Lebenseinstellung, dass ich versuche, meinen Instinkten zu folgen und mich nicht vor Konvention quasi, wie man Dinge richtig machen muss, einschüchtern lasse. Und wahrscheinlich auch das der Grund ist, warum ich letztendlich mein Unternehmen gegründet habe, gemeinsam mit meiner Schwester. Und wir heute ein Sozialunternehmen haben, das Kaffee aus Äthiopien, dem Land meiner Eltern, importiert und gleichzeitig Frauen unterstützt. Also es ist etwas komplett anderes, wenn man bedenkt, woher ich eigentlich ursprünglich komme.
Ihre Eltern sind aus Äthiopien nach Deutschland eingewandert. Sie sind People of Color. Welche Rolle hat das bei den Chancen gespielt, die Sie da angesprochen haben?
Unglaublich viele Chancen. Wäre meine Mutter und später mein Vater Mitte der 80er Jahre nicht nach Deutschland gekommen, um meinen Geschwister und später mir eine bessere Zukunft zu ermöglichen, Perspektiven zu ermöglichen, weil es in Äthiopien leider aufgrund von Bürgerkrieg, von Hungerskatastrophe nicht möglich war. Und dass ich in Deutschland geboren worden bin, in Bayern, in Erding, hat vieles bei mir erst möglich gemacht bin ich meinen Eltern bis heute dankbar dafür, dass sie den Mut aufgenommen haben und ihr Hab und Gut hinter sich gelassen haben und in ein fremdes Land gekommen sind.
Und über das alles, was Sarah Nuru dann erreicht hat, da sprechen wir heute Abend drüber. Sie ist nämlich mein Gast in der Gesprächszeit und ich bin Julian Bayer. Hier ist die Gesprächszeit auf Bremen 2 mit Sarah Nuru. Die ist eine Unternehmensgründerin, ein Model und eine Buchautorin. Und ihr Buch, das heißt Roots, wie ich meine Wurzeln fand und der Kaffee mein Leben veränderte. Und Sie kommen gebürtig aus Erding bei München, also eine waschechte Bayerin sind Sie. Da hätte das Buch vielleicht auch heißen können, wie das Bier mein Leben veränderte.
Das stimmt. Wenn Sie das jetzt so sagen, denke ich mir, oh, gar nicht mal so schlecht. Aber nein, ich habe mich für den Kaffee entschieden, weil mit meinem Unternehmen, das ich gemeinsam mit meiner Schwester gegründet habe, wir Kaffee aus Äthiopien importieren, mit dem Ziel, das Land unserer Eltern von einer neuen Perspektive zu zeigen, weil man die Bilder, die man von Afrika kennt, die sind immer noch verzerrt. Man hat Bilder von Kindern mit Blähbauch und Fliegen in den Augen. Man hat Bilder von Dürre und Armut. Aber Äthiopien, auch Afrika, hat so viel mehr zu bieten. Und als wir die Idee hatten, wirtschaftlich aktiv zu werden in Äthiopien, haben wir uns überlegt, was könnten wir tun? Was gibt das Land her? Und sind da sehr schnell auf Kaffee gekommen, weil eben das auch das größte Exportgut des Landes ist. Und wir dachten immer, dass wir recht aufgeklärt sind, weil unsere Mutter immer eine äthiopische Kaffeezeremonie gemacht hat, wo sie zu Hause auf offenem Feuer die grünen Bohnen, also in ungerösteten Zustand, geröstet hat und mit einem Mörser gemahlen hat. Wir dachten, deshalb sind wir Experten. Aber als wir dann mit eigenen Augen in der Kaffeeregion waren und gesehen haben, was es bedeutet, wenn man immer so romantisch hört, handverlesener Kaffee, dass es in Wirklichkeit wirklich eine mühsame Fleißarbeit ist, die in keiner Relation dazu steht, wie viel wir bereit sind, dafür zu zahlen. Und als wir das gesehen haben, war für meine Schwester und für mich klar, diesen Weg wollen wir gehen, aber eben nicht, indem wir auf die Tränendrüse drücken, sondern indem wir das Schöne zeigen, das Besondere. Und Kaffee ist so einladend, ja. Und deswegen, ja, haben wir uns entschlossen, das zu tun, Der Weg war nicht einfach, aber das hat tatsächlich mein Leben verändert.
Ich würde gerne gleich nochmal ganz intensiv über Nuru Coffee, nämlich das Unternehmen, was Sie mit Ihrer Schwester gegründet haben, sprechen. Ich würde eher noch vorher bei dieser Zeremonie bleiben. Mhm. Das heißt, Ihre Mutter hat es richtig zelebriert, Kaffee zu trinken, immer mittwochs, weil sie an einem Mittwoch nach Deutschland gekommen ist, damals 1986. Was war das dann für ein Kaffeegenuss?
Mhm. Also in Äthiopien findet das Leben im Freien statt. Und man macht ein Feuer und darauf wird dann die grünen Bohnen geröstet. Und meine Mutter, die mittlerweile dann nach Deutschland kam, hatte nur einen Koffer dabei. Und in dem Koffer hatte sie Klamotten für meine zwei Geschwister, aber auch Utensilien für eine Kaffeezeremonie. Sie hatte eine Röstpfanne, sie hatte sechs kleine Tassen und so einen Tonkrug, womit sie den Kaffee aufbrühen konnte. Und sie hat natürlich in diesem 400-Seelendorf, als sie in Grünbach gestrandet ist, das ist nochmal ein Vorort von Erding, angefangen, diese Kaffeezeremonie zu machen. Anfangs kam niemand. Sie hatten Angst vor meiner Mutter, die hatten Angst vor dieser schwarzen Frau. Aber meine Mutter hat sie nicht beirren lassen und meine Mutter ist dran geblieben, hat jeden Mittwoch diese Zeremonie gemacht, bis langsam, aber sicher die Nachbarn kamen, weil der Duft von frisch geröstetem Kaffee lockt an. Und also es hat sich dann in dem Dorf Mitte der 80er Jahre zur festen Institution etabliert, wo jeden Mittwochs die Nachbarn zusammenkamen und das bis heute noch stattfindet.
Es gab viele von diesen Ritualen bei Ihnen. Zum Beispiel habe ich in Ihrem Buch gelesen, dass Ihre Mutter Ihnen auch sonntags immer die Zöpfe geflochten hat. Waren Sie dann eher ein Mamakind oder doch vielleicht ein Papakind?
Das hört, glaube ich, mein Vater nicht gern. Ich hoffe, er hört das jetzt nicht. Aber ich war immer ein Mutterkind. Aber ich glaube, das ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Also meine älteste Schwester ist ein totaler Papa-Kind und und ich bin eher Team-Mama.
Wenn man früher als Kind, hatte ich zumindest immer, vielleicht ist Ihnen das auch so gegangen, dass man sich gesagt hat, Mensch, so wie meine Eltern jetzt ticken, so möchte ich später niemals werden. Das finde ich ganz schlimm. Was haben Sie heute von Ihren Eltern übernommen, wovon Sie sagen, dafür bin ich dankbar?
Also mir wird nachgesagt, dass ich sehr meiner Mutter ähnele. Also meine Mama ist eine frohe Natur. Die, wenn sie in den Raum geht, damit will ich nicht sagen, dass ich so bin, ja, sondern aber wenn sie in den Raum geht, dann nimmt sie den Raum ein, weil sie einfach so eine offene Person ist, die nie jemanden mit bösen Absichten anguckt. Und das mag ich sehr. Und das Glas ist immer halb voll als halb leer. Und das habe ich von ihr, dass ich eher auch positiv eingestellt bin und auch versuche, Menschen so unvoreingenommen wie möglich entgegenzutreten und auch kennenzulernen. Und das ist etwas, das ich von meiner Mutter vorgelebt bekommen habe. Und von meinem Vater, also ich habe mein handwerkliches Skills habe ich von meinem Vater. Also er hat vier Töchter großgezogen mit meiner Mutter, nie einen Sohn gehabt und er ist Automechaniker und ich konnte schon mit, glaube ich, 12 mein Fahrrad flicken. Ich bin schon sehr handwerklich begabt. Ich glaube, das habe ich von meinem Vater, ohne jetzt Klischees bedienen zu wollen. Ich lasse mir nichts sagen, schon gar nichts von Männern. Das hat mir mein Vater beigebracht, ja, dass ich mir ja nichts sagen lassen soll, dass das versuche ich zu leben. Das funktioniert natürlich nicht immer.
Gab es aber auch Konflikte früher? Ihre Eltern, die sind ja Ende der 80er nach Deutschland gekommen. Die mussten diese Kultur kennenlernen. Sie sind als drittes Kind und als erste Tochter dann auch hier in Deutschland geboren. Das heißt, sie haben die Kultur von Anfang an in sich aufgenommen. Da muss es doch auch Konflikte, Generationen, kulturelle Konflikte gegeben haben als Kind, als Jugendliche gegenüber den Eltern.
Mhm. Ja, natürlich war es für meine Eltern, glaube ich, nicht einfach, plötzlich festzustellen, dass ihre Kinder sehr westlich sind, sehr deutsch sind und ein ganz anderes Selbstverständnis haben auf Dinge. Wobei meine Eltern, die haben uns immer bestärkt in allem, was wir tun und auch nie ein Hehl draus gemacht, woher sie kommen und auch wie schwierig sie das im Leben hatten. Weswegen wir als Kinder natürlich dementsprechend auch immer so diese tiefe, tiefe Dankbarkeit hatten, auch gegenüber unseren Eltern, dass wir nie aufmupfig waren oder nie uns, also auch wenn ich gerne abends meinen Freunden auf Partys gegangen wäre und meine Eltern oder meinen Freund mit nach Hause genommen habe. Das fanden meine Eltern natürlich nicht cool und waren natürlich strenger. Ja, aber ich hatte auch zwei ältere Geschwister, die natürlich vieles austragen mussten vor mir, weswegen sie bei mir dann schon nachlässiger waren und ich das verwöhnte dritte Kind war.
Das auch bis 14 bei den Eltern übernachten durfte, ja. Im Bett.
Ja, das stimmt. Also das liegt aber daran, dass wir in einer 79 Quadratmeter Wohnung groß geworden sind, mit drei Zimmern und wir zu sechst waren. Ich hatte noch eine kleine Schwester, die Nachzüglerin, die kam dann. Und dann habe ich auch aufgehört, in dem Zimmer meiner Eltern zu schlafen. Also es war eher auch dem Platz geschuldet, aber auch, weil ja, ich meine Eltern gern hatte und ich bei denen sein wollte.
Und kurz darauf hat sich sowieso sehr viel bei Ihnen verändert, weil Sie dann angefangen haben zu modeln. Und darüber sprechen wir gleich hier in der Gesprächszeit mit Sarah Nuru. In der Gesprächszeit auf Bremen 2 ist heute Sarah Nuru mein Gast. Die ist ein erfolgreiches Model und dadurch berühmt geworden, weil sie vor 11 Jahren mittlerweile die 4. Staffel von Germany's Next Topmodel gewonnen hat. Warum gibt man sich diesen Medienzirkus und warum gibt man sich in die Fänge von einem Privatsender, der das im ganzen Land ausstrahlt?
Wow, gute Frage. Ja, ich muss dazu sagen, dass ich mit 19 Jahren, als ich damals teilgenommen habe, überhaupt keine Ahnung hatte, worauf ich mich da eingelassen habe. Und wer hätte mein damaliger Freund mich nicht ohne mein Wissen dort angemeldet, beziehungsweise hätte er mich nicht zu dem offenen Casting geschleppt, wäre ich nicht in 100 Jahren dorthin gegangen, weil ich einfach von Natur eigentlich sehr, sehr schüchtern bin. Und mein damaliger Freund hat aber sehr viel in mir gesehen, was ich selber nicht für möglich gehalten hätte und hat mich ermutigt, da teilzunehmen. Und ich war dann plötzlich bei diesem Casting, bin eine Runde weitergekommen und es waren irgendwie 2.500 junge Frauen an dem Tag dabei. Und dann ging es los. Also von München ging es direkt nach Berlin. Und ich weiß noch, ich hatte ein Schulpraktikum bei einer Anwaltskanzlei gemacht. Und ich weiß noch, wie ich mein Praktikum angerufen habe, weil ich nicht mehr erscheinen. Also ich konnte am nächsten Tag nicht teilnehmen, weil ich auf dem Weg nach Berlin war.
Das ist eine clevere Ausrede auf jeden Fall, wenn man nicht mehr kommen will.
ja, und ich habe aber denen gesagt, also ich bin maximal in 2 Wochen wieder da. Also so lange werde ich nicht dabei sein. Ich wäre ihnen sehr dankbar, wenn sie mir das erlauben, mitzumachen. Weil so. Und am Ende war ich tatsächlich 3 Monate nicht da. Und plötzlich habe ich gewonnen. Also so plötzlich war es nicht, aber gefühlt über Nacht.
Wenn man sich diese Sendung anschaut, da werden Fotos geschossen im türkisblauen Wasser auf den Bahamas. Es gibt auch Fotografinnen und Fotografen, die das Aussehen von jemandem komplett verändern wollen. Was davon ist real? Später jetzt, das wissen Sie ja. Und was davon ist überhaupt nicht real?
Also, es ist eine Fernsehsendung, ne? Man, wie gesagt, we love to entertain you, ja, ist so der Slogan des Senders. Das heißt, dass natürlich sehr viel überspitzt und alles auch sehr, sehr glamourös und alles toll. Es ist nicht normal, dass man in 5-Sterne-Hotels übernachtet, wenn man gerade anfängt als Model. Also normalerweise wohnt man in einer Model-WG mit 6, 7 anderen Models und ist den ganzen Tag damit beschäftigt, von Casting zu laufen. Und natürlich arbeitet man oft an schönen Locations in den Bahamas, an den schönsten Stränden, aber man ist halt am Arbeiten. Man liegt nicht in der Sonne und sonnt sich, sondern man muss funktionieren. Und wie oft war ich in Produktion und habe oder unglaublich schönen Orten und habe aber nichts gesehen, bis auf Hotel, Location und wieder zurück. Das heißt, es wird schon alles ein bisschen glorifiziert, als es letztendlich ist, aber auf der anderen Seite, wenn ich meine Eltern betrachte, die ihr Leben lang am Fließband gearbeitet haben, dann bin ich unglaublich dankbar dafür, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe und möchte das gar nicht so schlecht reden. Und ist es oberflächlich? Ja. Aber trotzdem bin ich dankbar, dass ich so einen Job ausüben darf und eben nicht am Fließband stehen muss.
Und das ist natürlich ein Job, für den Sie hart arbeiten, Entbehrungen leisten. trotzdem kann man ja nur Model werden, wenn man eins hat, wofür man erstmal gar nicht viel kann. Man muss schön sein. Wann haben Sie erkannt, dass Sie ein Schönheitsideal darstellen?
Also ich glaube, diese Erkenntnis kommt, also man sagt ja nie von sich selbst, dass man schön, also ich glaube, bei mir war das so gerade, als ich 14, 15 Jahre alt war. Ich erinnere mich, da war ich in München in der Kaufingerstraße, also und mitten in der Stadt, und wurde von einer Fotografin angesprochen, ob ich nicht Fotos machen möchte. Und ich weiß noch, wie ich mit meiner besten Freundin da entlang spaziert bin und ich so perplex war, dass sie mich meint. Und ich habe das gar nicht verstanden, weil mit 14, 15 sieht man sich natürlich mit ganz anderen Augen. Ich habe zwei ältere Geschwister, die waren gemein, ja. Die haben mir immer gesagt, ich bin zu schlaksig, ich habe zu lange Arme. Und dann denkt man nicht, dass man schön ist. Und aber ja, das war so das erste Mal, wo mir bewusst wurde, Menschen sehen mich anders, als ich mich selber sehe. Ich glaube nicht, dass man es so schnell auch glaubt, ja, nur weil andere das sagen.
Wie haben Sie sich denn hinterher selbst gesehen, wenn Sie vorm Spiegel stehen? Sehen Sie da noch sich selbst, Ihren Körper, oder ist das schon vielleicht der Gedanke beim nächsten Casting, beim nächsten Fotoshoot?
Also heute habe ich eine andere Wahrnehmung wie noch vor 10 Jahren. Natürlich steht man unter einem enormen Druck. Man muss ja gefallen. Also es geht nicht um die inneren Werte, um meine Intelligenz, sondern es geht darum, dass ich einem leider doch oft verzerrten Schönheitsideal entspreche, dass ich Kunden gefalle, die ihre Produkte verkaufen wollen, ihre Kleidung präsentieren wollen durch mich. Und dann muss man halt eben einem gewissen Schönheitsideal entsprechen. Und ich merke schon, oder ich habe gemerkt, dass ich dann früher viel mehr Sport gemacht habe, auf meine Ernährung geachtet habe. Aber es war nie, weil ich gesund sein wollte und auf meine Ernährung geachtet habe, sondern um dieses Ideal zu entsprechen. Und heute, wo ich eben nicht nur Model, sondern auch eine andere Tätigkeit habe, dass ich ein ganz anderes Selbstwertgefühl habe zu meinem Körper, zu mir selber, weil ich weiß, dass ich niemandem was beweisen muss. Also wenn man heute mit mir arbeitet, dann nicht, weil ich 90, 60, 90 habe, was ich sowieso nicht habe und wenig Menschen diese Maße haben, wenn wir ehrlich sind, aber weil die mich buchen, weil ich für etwas stehe.
Sie haben sich dieses Privileg erarbeitet, dass Sie heute so entscheiden können, aber das kann nicht jeder. Ist es möglich, grundsätzlich in dieser Branche man selbst zu bleiben?
Ich glaube, das ist schon möglich, aber es bedarf sehr viel Arbeit und es bedarf auch sehr viel, wie soll ich sagen, bei mir war das so, dadurch, dass ich sehr gefestigte Familie hatte, die mir gute Werte vermittelt haben, wusste ich schon sehr früh, wer ich bin oder was meine Werte sind. Und ich wusste auch, dass so wie die Leute mich sehen oder wenn die mich nicht mögen, dass es nichts Persönliches ist, dass mein Selbstwert nicht kleiner ist, nur weil ein Kunde mich nicht mag. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man ein Selbstbewusstsein und auch so ein Fell aufbaut, aber das wächst ja erst mit der Zeit, ja. Und ich glaube, dass man, gerade wenn man jung ist und nicht gefestigt ist und Bestätigung von außen braucht, weil man das von zu Hause nicht kennt, dann ist das gefährlich, dann ist es schwierig, weil man dann nach dieser Aufmerksamkeit und nach diesen Bestätigungen von außen braucht, um das Gefühl, geliebt zu werden, zu bekommen. Und da bin ich sehr froh, dass ich durch meine Familie immer dieses Gefühl hatte, was wert zu sein, geliebt zu werden und besonders zu sein, dass ich das sehr gut von mir trennen konnte. Und ich glaube, mir hat das geholfen, dass ich da einen Cut gemacht habe. Es gab die persönliche Sarah und es gab die öffentliche Sarah. Und sobald ich zu Hause war, konnte ich die öffentliche Sarah vor der Tür lassen. Und das hat mir geholfen, damit umzugehen.
Sie haben aber auch noch einen ganz anderen Cut gemacht und nämlich nach 4 Jahren im Model-Business mehrere Türen richtig feste zugeschmissen und ihr Leben umgekrempelt. Und was Sie genau gemacht haben, darüber sprechen wir gleich hier in der Gesprächszeit auf Bremen 2 mit Sarah Nuru. Hier ist die Gesprächszeit auf Bremen 2 heute Abend mit Sarah Nuru. Die ist bekannt geworden als Model und hat aber dann nach 4 Jahren Modeltätigkeit 2013 ziemlich viel weggeworfen bzw. ziemlich viel beendet. Sie haben dann ihre Agentur, ihre Agentin, der haben sie gekündigt, sie haben Verträge gekündigt, sie sind nach Berlin gezogen, haben sich von ihrem Freund getrennt. Wie haben sie in der Zeit geschlafen, nachdem das alles beendet worden ist?
Ich habe außergewöhnlich gut geschlafen. Ich glaube, weil eine Last von mir gefallen ist und ich endlich einen Entschluss getroffen habe und für mich und für meine Bedürfnisse eingestanden bin. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass mein Leben auf Überholspur war. Von 2009 bis 2013 war ich eigentlich nur unterwegs, habe nur aus dem Koffer gelebt, war unglaublich dankbar für all das, weil ich eben aus einfachen Verhältnissen komme und plötzlich das alles erleben durfte. Aber ich war trotzdem unglücklich, weil ich letztendlich nur bei einer Sendung mitgemacht habe. Und ich hatte immer das Gefühl, was habe ich Großartiges geleistet? Warum kriege ich so viel Aufmerksamkeit und werde gefeiert dafür? Und ich selber habe das alles gar nicht so toll gefunden, weil die ganze Neugier und Aufregung, die am Anfang da war, weil ich kannte das ja alles nicht. Ich war noch nie alleine und in irgendeinem im Ausland, habe nie in tollen Hotels übernachtet. Und das war alles spannend. Aber irgendwann mal wiederholt sich das alles. Also es soll nicht so klingen wie, oh, das arme Model ist unglücklich, kommt mit dem Ganzen nicht klar. Sondern ich glaube, was der größte Einfluss hat bei mir hatte und auch auf die Dinge, wie ich die ganze Branche wahrgenommen habe, war die Tatsache, dass ich zeitgleich zu meinem Sieg 2009 die Möglichkeit bekommen habe, mit der Äthiopienhilfe in das Land meiner Eltern zu reisen und als Botschafterin für sie aktiv zu werden. Und ich hatte dann das Glück, dass ich meinen Vater mitnehmen durfte und wir gemeinsam zeitgleich, eben wirklich paar Monate nachdem mein neues Leben in der Öffentlichkeit angefangen hat, konnte ich in das Land meiner Eltern reisen und wurde plötzlich mit extremer Armut konfrontiert, mit so einem Gegengewicht zu dem neuen Leben, was ich bekommen habe. Also von Glamour und Jet Set, teuren Hotels. Auf der anderen Seite sehe ich Menschen, die im Existenzminimum leben. Ich sehe Frauen, kleine Kinder, die so gelbe Kübel, Wasserkübel tragen und kilometerweit laufen zum nächsten Brunnen. Und ich habe einfach über den Tellerrand blicken dürfen. Und das hat was mit mir gemacht.
Aber trotzdem hat es ja dann 4 Jahre gedauert. Das heißt, dieses Leben, das hat Ihnen ja auch schon gefallen, was Sie dann führen konnten.
Na ja, absolut. Wie ich ja gesagt habe, am Anfang fand ich das ja toll und vor allem, ich konnte das alles gar nicht verarbeiten. Also diese Einblicke und diese Eindrücke, die ich in Äthiopien bekommen habe, plötzlich wurde ich wurde nicht nur mit meinen Privilegien konfrontiert, als ich in Äthiopien war, sondern auch mit der Tatsache, dass ich eines dieser Frauen hätte sein können, dass ich diejenige hätte sein können, die stundenlang läuft, um sauberes Trinkwasser zu bekommen. Und ich habe nicht verstanden, warum ich auf der anderen Seite war. Und ich wusste nicht, das anzunehmen. Ich konnte plötzlich diesen ganzen Erfolg, das Schöne, nicht mehr annehmen, weil ich das Gefühl hatte, was hast du schon geleistet? Also nicht nur, dass ich in Deutschland geboren worden bin und schon privilegiert war. Ich hatte noch on top noch das Glück, die Welt zu bereisen und gleichzeitig sehr viel Geld zu verdienen. Und ich hatte immer das Gefühl, oh Gott, Sarah, aber du musst was machen. Für mich war dann der nächste Schritt, dass ich mich eben dann von meiner Agentur und von meinem Partner und eben auch die Stadt gewechselt habe, um einfach mal herauszufinden, wer ich eigentlich bin, abseits der öffentlichen Wahrnehmung.
Sie haben dann in Schulen erzählt von der Armut, für das Leid in Äthiopien sensibilisiert. Aber gleichzeitig, das schreiben Sie in Ihrem Buch Roots, waren Sie auch unterwegs und hatten teilweise keine Lust, Wäsche zu waschen, haben Sie einfach was Neues gekauft. Also das war schon eine Art Doppelleben ja auch, in dem Sie da gesteckt haben. Wie haben sich dann so Werte ausgebildet, bei denen Sie dann gesagt haben, das ist mir jetzt wichtiger, das möchte ich an meinem Leben ändern?
Also als ich mit dem, was Sie gerade angesprochen habe, eben, also ich bin ja nach Berlin gezogen 2013 und es war ein Jahr lang, wo ich wirklich mal durchatmen konnte. Ich habe mir eine Auszeit genommen von dem Jahr und ich kannte das gar nicht. Ich wusste gar nicht, wie ein Alltag funktioniert. Ich wusste nicht, wie es ist, dass man nicht aus dem Koffer lebt. Also ich habe auch feststellen müssen, dass ich normalerweise, weil ich immer sehr viel unterwegs war, ich habe nie, also das will ich gar nicht sagen, weil man denkt sich, was ist mit der los? Aber ich wusste nicht, wie man richtig wäscht, ja, weil ich ja immer in Hotels war und die Sachen habe reinigen lassen. Und Gott sei Dank hatte ich meine Schwester, die meine Mitbewohnerin wurde und die mir mal wirklich eine Ansage gemacht hat und mir gesagt hat, ich soll gefälligst mal erwachsen werden und mein Leben in den Griff kriegen. Und das habe ich gemacht. Also ich habe einfach angefangen, mich mit mir selber zu beschäftigen, herauszufinden, was sind meine Werte? Für was möchte ich wahrgenommen werden? Für was möchte ich als Vorbild fungieren? Ich möchte nicht in Fernsehsendungen sitzen oder im Radio sitzen und die High Heels promoten und beschreiben, suggerieren, als wäre irgendwas erstrebenswert, was es nicht ist. Und stattdessen etwas mit Sinn tun. Und diese Auszeit hat mir geholfen. Und auch meine Schwester hat mir unglaublich geholfen, weil sie mir einen Spiegel vorgehalten hat. Und sie als Studentin ein ganz normales Leben gelebt hat. Und ich verstanden habe, dass ich mit meinen mittlerweile 21, 22 Jahren überhaupt kein normales Leben geführt habe. Und ich erstmal lernen musste, wieder wirklich auch mein altes, also die Vergangenheit mal Revue passieren zu lassen und zu verarbeiten.
Und Sie haben dann innerhalb von 3 Jahren gemeinsam mit Ihrer Schwester Sali, mit der Sie auch zusammen gewohnt haben, dann Nuru Coffee gegründet. Sie kaufen Kaffee ein in Äthiopien, bringen den nach Deutschland, rösten den dort, verkaufen den hier. Die Einnahmen fließen in einen Verein, Nuru Women. Und mit diesem Geld geben Sie Kredite an Frauen in Äthiopien bis zu etwa 250 Euro, so um den Dreh, womit dann die Frauen unterstützt werden, um sich eine eigene Existenz aufbauen zu können. Wie reagieren die Männer in Äthiopien, wenn sie dorthin kommen und sagen, ich gebe jetzt den Frauen sehr viel Geld, damit die hier Geschäfte machen können?
Also ich erinnere mich noch an ein Zusammenkommen mit den Männern und mit den Frauen. Wir saßen so im Kreis und haben halt erzählt, was wir vorhaben, warum wir hier sind und was wir tun. Und dann kam die erste Frage von einem Mann: Warum vergibt ihr nur Frauen Kredite? Was ist hier mit der Gleichberechtigung? Und Sali und ich, meine Schwester, wir schauen uns so an und dachten uns, okay, jetzt müssen wir uns auf eine Diskussion einstellen und haben schon uns so bereit gemacht. Und dann kam ein zweiter Mann in der Runde und schaut zu seinem Kollegen rüber und sagt, naja, weil die Frau, wenn sie das Geld bekommt, geht sie sicher, dass die Kinder in die Schule gehen können, dass Schulkleidung da ist, dass Essen zu Hause ist und letztendlich immer noch Vorrat übrig, also noch Geld übrig ist. Das heißt, dass die Frau einfach viel besser mit dem Geld umgeht als die Männer. Und ich habe mir und meine Schwester haben uns in dem Moment nur gedacht, Gott sei Dank hat er das gesagt, weil die Frage oft kommt, ja. Aber es ist nun mal so, dass die Frau diejenigen sind, die von der Armut am meisten benachteiligt sind und betroffen sind und auch dass die Frauen auf dem normalen Weg überhaupt gar keinen Kredit kriegen würden, weil sie nicht als kreditwürdig gelten und immer noch abhängig von ihren Männern sind. Und in all den Frauen sehen wir auch ein Stück weit unsere Mutter, die damals Mitte der 80er Jahre aufgrund der Perspektivlosigkeit, weil sie eben nicht eine Chance bekommen hat, in ihrem eigenen Land etwas zu tun, sondern gezwungen war, eben zu fliehen. Und wir den Frauen ermöglichen wollen, dass sie sich was Eigenes aufbauen können, so wie Sali und ich das hier tun können.
Sie hören die Gesprächszeit auf Bremen 2. Und mein Gast ist Sara Nuru. Frau Nuru, haben Sie heute schon Ihre 3 Schwestern angerufen?
Ja, habe ich. Sogar gefacetimed.
Alle 3?
Alle 3, ja. Wir telefonieren fast täglich, ja.
Genau, das habe ich gelesen, dass Sie täglich telefonieren. Dachte ich mir, wow, jemand, der so erfolgreich ist als Model, aber auch als Unternehmerin und so viel zu tun hat, so viel Zeit mit den Geschwistern zu verbringen. Woher kommt diese enge Bindung an Ihre Familie? War die schon immer da oder haben Sie die jetzt durch den Wechsel zurück in die Unternehmensbranche neu gewonnen?
Nee, diese Nähe war tatsächlich schon immer da. Ich glaube, weil gerade meine Mutter war das sehr, sehr wichtig, dass wir ein sehr enges Verhältnis haben. Also es war, ich bis heute in jedem Telefonat wird immer gefragt, wie geht's deiner Schwester? Gibt Acht füreinander. Und ich glaube, es liegt einfach auch daran, dass meine Eltern mit nichts nach Deutschland gekommen sind, dass sie weder keine Familie hier hatten und ihre Kinder, wir als Familie, das Einzige, was ihnen geblieben ist. Und deswegen das sehr, sehr stark in uns drinsteckt und das auch vorgelebt worden ist.
Wie schwer ist es Ihnen gefallen, von zu Hause auszuziehen?
Das Ausziehen fand ich gar nicht so schwierig, weil ich mit 19 sowieso nur unterwegs war. Und ich hatte meine eigene Wohnung, aber ich habe trotzdem jeden Tag meine Eltern besucht, wenn ich in München war. Und das mache ich heute noch. Ich glaube, es war nicht einfach für meine Eltern, weil die natürlich all ihre Kinder bei sich nah haben wollen. Und jetzt, wo wir in Berlin sind, ist das, die fragen immer noch, wann kommt ihr zurück? Es sind schon 8 Jahre her. Ich glaube, der Zug ist abgefahren.
Meine Eltern fragen mich das auch. Also ich glaube, das ist ganz normal, dass Eltern das fragen. Aber Sie haben, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch Roots, ganz viel Zeit, auch gemeinsame Zeit mit Ihren Eltern immer schon verbracht. Samstags wurde ganz ausgiebig gemeinsam gefrühstückt zum Beispiel. Wie konnten Sie das denn ändern? Weil Sie haben ja dann irgendwann ein Leben geführt, das überhaupt nicht mehr über gemeinsame Zeit eigentlich verfügt hat, sondern das sich in Hotels und in Flugzeugen abgespielt hat, eben mit 19.
Mhm. Ich glaube, so mit 19 war ja auch diese Entkapselung. Es war für mich diese Arbeit als Model, das war dann schon auch für mich, wow, super aufregend, auch mal rauszukommen. Und ich fand das damals eigentlich, ist mir das gar nicht aufgefallen. Ich glaube, später, als ich wieder zurückkam und nach Berlin gezogen bin und bewusst mit meiner Schwester zusammengezogen bin, wir haben uns als Jugendliche gehasst, ja. Wir haben uns ein Leben lang ein Zimmer geteilt und plötzlich haben wir dann freiwillig entschieden, nochmal zusammenzuziehen. Ist natürlich nicht sehr üblich, aber ich habe, glaube ich, innerlich gemerkt, dass ich etwas aufholen muss. Ich habe meine Familie vermisst in den 4 Jahren, weil ich sehr viel unterwegs war. Und das Zusammenwohnen hat mir mein neues Leben in Berlin auch erleichtert, weil ich nie alleine war. Ich hatte ja immer meine bessere Hälfte, meine Schwester da und die natürlich stellvertretend für meine Familie für mich da war.
Hatten Sie in diesen 4 Jahren nie Angst, dass sich Ihre Familie von Ihnen entfernt, wenn Sie wie früher fast gar nicht mehr so oft da sind?
Nein, Angst hatte ich nicht, weil die Wurzeln sehr tief und sehr stark sind, dass ich immer wusste, dass ich zurück kann und dass ich zurückgehe, also im Sinne von immer wieder meine Eltern besuche und dadurch, dass wir ja auch fast täglich telefonieren, also es gibt kein Entkommen. Selbst wenn ich wollte, ich werde sie nicht los und sie werden mich nicht los. Und oder auch im Vergleich mit meinen Freunden, ich dachte, das ist immer normal. Das ist so, dass ich eben so oft mit meiner Familie telefoniere, ich auch gerne Zeit mit ihnen verbringe. Und das finde ich schön, aber es ist auch vollkommen in Ordnung und legitim, wenn das andere nicht so handhaben.
Alle, die das jetzt hören, denken wahrscheinlich, oh, ich müsste mal wieder zu Hause anrufen. Aber wie haben das denn Ihre Eltern gehandhabt? Hatten die Angst, dass ihre Tochter vielleicht abdriftet in dieser schillernden Welt oder sagt, Mensch, in New York, das ist so klasse hier, jetzt bleibe ich hier?
Meine Eltern hatten schon Sorge. Also die hatten Angst, dass diese Modebranche mir zu Kopf steigt. Die kannten ja auch nur die Klischees von Rock'n'Roll, Drogen und Alkohol, was überhaupt nicht der Fall war, zumindest nicht bei mir. Es war überhaupt nicht so. Ich war sehr, sehr behütet durch Agenten und durch meinen Kunden. Also es war bei mir sehr, sehr, sehr geschützt, ja. Aber natürlich haben sich meine Eltern Sorgen gemacht. Und meine Eltern haben mich aber auch uns alle als selbstständige Frauen erzogen. Also die konnten schon gut loslassen, weil sie wussten, dass wir von alleine wiederkommen.
Jetzt haben Sie ja aber beides miterlebt, also die Zeit auf der, wie Sie auch selbst genannt haben, Überholspur, als auch dann die Zeit zurück, mit der Schwester zusammengelebt, wieder viel näher bei den Eltern, viel häufiger Familie. Was ist Ihnen heute wichtig? Also was ist von dieser Zeit, von diesen beiden Zeiten geblieben, wo Sie sagen, darauf möchte ich heute achten und auch für die Zukunft achten?
Also ich habe sehr früh schon erkannt, dass der ganze Schein nichts wert ist, ja, was Erfolg, was bedeutet Erfolg eigentlich, ja, das ist so, das ist nicht das Geld oder wie viel Anerkennung man hat oder wie viel Follower und Likes, sondern tatsächlich diese zwischenmenschliche, wer sind die Freunde, auf wen kann man sich verlassen und das sind Dinge, die ich sehr früh erkannt habe und jetzt auch sehr, sehr noch mehr zu schätzen weiß. Man versteckt sich ja oftmals auch hinter der Arbeit, ja, weil man irgendwann mal fängt man an, sich darüber zu definieren. Und wenn das mal wegbricht, was bleibt dann übrig? Und wenn da nichts ist, ist das sehr, sehr traurig und sehr, sehr einsam. Deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man ein Fundament hat von Liebe, Geborgenheit, Werten. Denn das ist das, was am Ende zählt.
Und wenn Sie später mal selbst Kinder haben und die sagen, ich möchte in die große, weite Welt, ich möchte vielleicht auch Model werden, wie vermitteln Sie denn diese Werte?
Ich werde versuchen, das so zu machen, wie meine Eltern das gemacht haben. Die haben uns Kinder Wurzeln gegeben, starke Wurzeln, aber trotzdem auch Flügel. Ja? Also im Sinne von, die Kinder sollen machen, was sie wollen. Wenn sie modeln wollen, dann sollen die das tun. Ja? Also ich bin ja auch nicht ganz schlecht geraten. Also, aber ich würde immer im Vorfeld wissen wollen, warum, wenn man jetzt modeln. Möchte man einfach nur berühmt werden? Oder geht es einem wirklich um die Sache? Und das ist nämlich sehr wichtig, egal was man macht, ob man modelt oder nicht, ob ich jetzt mein Unternehmen führe, warum mache ich das? Und wenn da ein triftiger Grund ist, go for it.
Ich habe in Ihrem Buch eine schöne Anekdote gefunden, die mir am besten gefallen hat. Sie waren mit Ihrer Schwester Sally in Berlin und haben sich die erste Wohnung dort angeschaut. Und die Wohnung wollten sie da nicht, da wollten sie nicht einziehen, weil sie haben dann dazu gesagt, es war eine Wohnung, die das Erreichen aller Träume vorwegnahm. Und wenn man keine Träume mehr erreichen kann, dann war das wohl nichts für sie. Was für Träume haben Sie denn jetzt noch? Das ist ja jetzt 4 Jahre her.
Ich habe noch so viele Träume. Ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch und ich hoffe, dass es nicht war. Ja? Also Ich könnte jetzt eine Liste aufzählen, wie lange geht die Sendung, was ich noch alles mache. Ich möchte gern töpfern, es ist schön, nach den Sternen zu greifen. Und manchmal klappt es, manchmal nicht, aber ich habe noch viele große und kleine Träume und mal schauen, ob ich die erreichen werde.
Und dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Glück. Ich finde das sehr inspirierend, wenn man so über Träume reden kann, wenn man so viel schon erreicht hat. Sarah Nuru war heute der Gast in unserer Gesprächszeit. Vielen Dank, Frau Nuru.
Ja, vielen Dank.
Und ich bin Julian Bayer und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Bremen 2 – Gesprächszeit.